Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Sonntag sprechen wir über den Freitag aus Karl-Heinz Stockhausens Musiktheaterzyklus Licht. Der wird nicht so oft gespielt, nun zeigt ihn die Oper im französischen Lille, dazu gleich ein Bericht. Außerdem sprechen wir über jüdisches Leben von 1933 bis heute in Frankfurt, über Theater, das sich mit dem Konzentrationslager Dachau beschäftigt und ein deutscher Shakespeare in New York. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Zuerst geht es aber hier um die gestern mit dem Büchnerpreis 2022 geehrte Emine Sevgi Özdamar. Mitte der 1960er Jahre ist sie als junge Frau aus der Türkei nach Deutschland gekommen, wenige Jahre nachdem die Bundesrepublik und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen beschlossen hatten, die Entsendung von Arbeitskräften nach Deutschland. Und vielleicht kann man sagen, dass die Literatur und das Theater ihr eigentliches Zuhause wurden, egal wo Emine Sevgi Özdamar gerade war. Bei ihrer Dankesrede gestern hat sie natürlich auch ihre Beziehung zu Georg Büchner erklärt. Ludger Fittkau berichtet.
Die Tiere können sprechen, zumindest auf einer kleinen Insel bei Lesbos, auf die in dem Roman ein von Schatten begrenzter Raum von Emine Sevgi Özdamar, die Ich-Erzählerin, flieht. Es ist Anfang der 1970er Jahre, die Militärs haben in Istanbul die Macht übernommen. Auf der Insel berät sich die Geflüchtete mit den Tieren, wie es weitergehen soll. Das erinnert ein wenig an das Karagöz-Theater, das türkische Schattenspiel mit Tierfiguren im Hintergrund. Schließlich landet die Ich-Erzählerin in Berlin. Die Weissagungen der Krähen bleiben in Özdamars Roman Ich auch dort noch im Ohr, so gestern die Kulturjournalistin Marie Schmidt in ihrer Laudatio auf die diesjährige Büchnerpreisträgerin Emine Sevgi Özdamar.
Sie werden dich loben und schreiben, dass du Pionierin der türkischen Künstler bist, dass du Aufklärerin der unterdrückten türkischen Mädchen bist, dass du eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland bist. Du landest in der türkischen Schublade.
Doch aus der Literaturschublade, die Emine Sevgi Özdamar dann in ihrer Dankesrede aufzog, kamen dann nicht Nazım Hikmet hervor oder Ece Ayhan, den Özdamar einmal den türkischen Rimbaud genannt hatte.
Jeder hat im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten. Einer davon ist mein Bruder Georg Büchner.
Als sie nach ihrer Geburt 1946 in Istanbul aufwuchs, habe sie noch nichts von Georg Büchner gewusst. Zum ersten Mal habe sie in Berlin Mitte der 60er Jahre von ihm gehört. Mit einem deutschen Freund namens Bodo habe sie damals dessen Großvater besucht, einen alten, leicht erblindeten Sozialdemokraten. Der Großvater habe im Halbdunkeln auf seinem Bett gesessen. Bodo habe sie als türkische Sultanin vorgestellt, so Özdamar.
Der Großvater zwirbelte an seinem Schnurrbart und sagte, ich bin ein armer Schuster, meine Lampe brennt so duster. Bodo lachte und sagte, das ist nicht von ihm, aber ein großer deutscher Dichter, Georg Büchner, soll es als Sechsjähriger als Gedicht aufgesagt haben. Irgendwann fragte mich Bodos Großvater, bist du wirklich eine türkische Sultanin? Nein, nein, ich bin für Gleichheit.
Zwei Jahre später geht Emine Sevgi Özdamar auf eine Schauspielschule in Istanbul. Dort mahnt ein Lehrer die Schülerschaft, neben Nazım Hikmet auch Sartre zu lesen und Georg Büchner. Das seien die großen Figuren, die über die Grenzen gegangen sind und die Vorbilder sein sollen. Emine Sevgi Özdamar liest zuerst den Woyzeck. Dann lässt Büchner sie nie mehr los.
Meine große Sehnsucht, mein Bewusstsein zu erweitern, zu lesen, zu lernen, hatte mit Büchner zu tun.
Özdamars Bücher, so ihre Laudatorin Marie Schmidt, bilden einen polyglotten Divan, eine Sammlung der Dichtung und der Dichter, mit denen sie spreche, in deren Sprachen sie spreche. Es sind nicht zufällig viele Gesprächspartnerinnen und Partner, die wie Özdamar selbst das politische Exil kennen. Georg Büchner, der im Exil stirbt, ist nur einer von ihnen.
Wenn man nirgendwo mehr ankommt, heißt es weiter, dann werden nur manche besonderen Menschen dein Land. Man richtet sich in ihren Sprachen ein. Wo wohnen Sie, Madame? Fragt sich ihre Erzählerin selbst und antwortet unter vielem anderen in Franz Xaver Krötz, in Herbert Achternbusch, in Rainer Werner Fassbinder, in Heinrich Böll, in Wolfgang Neuss, in Rosa von Braunheim, in Thomas Brasch, in Hannah Arendt.
Diese Aufzählung belegt auch, Emine Sevgi Özdamar gehört zur 68er Generation. Sie ist eine freie Frau und Feministin, das zeigt auch ihre Literatur. Es ist kein Zufall gewesen, so Özdamar, dass Georg Büchner 1968 in ihr Leben getreten sei.
Als die ganze Welt solidarisch war und in allen Städten der Welt die Menschen gegen den Vietnamkrieg, gegen Rassismus, für die Menschenrechte zusammenliefen und sich gemeinsam wehrten. Büchners Auftritt war in Istanbul in dieser großen Zeit. Er brauchte eine Zeitbewegung, eine Zeit, in der Büchners Intelligenz einen großen Platz hatte und wo das Bewusstsein seiner Sprache, sein genauer Blick bitter nötig war.
Eine Zeitbewegung solcher Art, das legt Özdamar nahe, könnten wir auch heute wieder gut gebrauchen. Büchners und Özdamars sprühende Texte stehen jedenfalls dafür bereit.
Über die Verleihung des Büchnerpreises an Emine Sefki Özdamar berichtete Ludger Fittkau. Karl-Heinz Stockhausens Opernzyklus Licht war ein ziemlich monumentales Unterfangen. Für jeden Wochentag hat er ein eigenes Musiktheater mit jeweils eigenen Symbolen und Farben komponiert. Im Zentrum stehen von Montag bis Sonntag der Erzengel Michael, Eva und Luzifer. Stockhausen hat sich zwar an der Schöpfungsgeschichte orientiert, gleichzeitig aber auch seine eigenen, durchaus sehr esoterischen Ideen darin verarbeitet. An der Oper im französischen Lille wurde jetzt Der Freitag aus Licht von Silvia Costa inszeniert, die lange Zeit Romeo Castellucci assistiert hat und nun eigene Wege geht. Jörn Florian Fuchs hat sich das gestern angeschaut. Herr Fuchs, es gibt ja bei Stockhausen eigentlich keinen Spielraum für Regietheater. Seine Stücke dürfen nur nach strengen Regeln aufgeführt werden. Was hieß das denn gestern für den Abend der Regisseurin Silvia Costa?
Die hat die Mythenwelt und die Vorstellung von Stockhausen schon aufgenommen, aber nicht nur. Und sie hat vor allen Dingen einige Dinge etwas eingeschränkt. Es gibt in diesem Stück eine Reihe von Paaren, die auftreten, von Tänzerinnen und Tänzern. Das Ganze ist doch ein bisschen reduziert und eingeschmolzen und einige der Anweisungen von Stockhausen szenischer Art, auch was vor allen Dingen die Kostüme betrifft. Er hat ja immer alle Parameter bestimmen wollen, genau gesagt, wie das auch alles auszusehen hat, nicht nur wie es klingt. Das hat Silvia Costa etwas freier gestaltet. Und das ist ein Theater, auf das man sich einlassen muss, das gerade in diesem Stück Freitag aus Licht zum Teil auch sehr statisch wird, sehr ruhig. Und dann gibt es wieder Passagen, die durchaus ja einfach an den rheinischen Karneval erinnern und die einfach auch wirklich witzig sind und völlig verrückt. Es gibt zum Beispiel eine Spielzeugrakete, die um einen Mond geschickt wird. Es gibt mechanische Tiere, die immer wieder anfangen, ganz komisch zu krächzen oder zu singen, je nachdem, wie man das sehen will. Oder es gibt einen Flipper, der gelegentlich auftritt. Ein großes Mythen- und Zaubertheater mit märchenhaften Elementen. Die Silvia Costa ist da vor allen Dingen verliebt in die Mittel, die sie da zur Verfügung hat.
Es hört sich in der Tat spektakulär an. Trotzdem können Sie uns kurz erklären, worum geht's eigentlich in diesem Freitag?
Das ist gerade beim Freitag nicht ganz einfach, wenn man von der Hauptfabel absieht. Luzifer tritt hier auf als Ludon, der hat einfach einen anderen Namen und er hat einen Sohn und dieser Sohn beginnt nun eine Affäre mit Eva und umgekehrt. Eva ist aber nicht nur ja eigentlich in dem ganzen Zyklus dem Michael sehr zugetan, der hier keine Rolle spielt, beziehungsweise nur so im Hintergrund wirkt, sondern in dem Fall dem biblischen Adam. Aus dieser Konstellation, aus dieser Konflikt heraus entwickelt Stockhausen dann sein, diesmal doch sehr durcheinandergehendes Theater, wobei es am Ende eine große Chorspirale in Richtung Erlösung gibt und alle zusammenkommen, alle übrigens auch bereuen. Das ganz Besondere ist allerdings an diesem Abend ein Kinderorchester und ein Kinderchor, die in unterschiedlichsten Kostümierungen auftreten und für die auch durchaus virtuose Partien geschrieben sind von Stockhausen.
Außerdem gibt es ja viel Elektronik, vielleicht hören wir mal kurz rein die Musik. Da hören wir jetzt auch die Kinderchöre und außerdem gab es noch ein Orchester mit jungen Musikern. Stockhausen selbst war ja die Perfektion an den Instrumenten nicht ganz so wichtig. Wie war denn gestern die Umsetzung?
Ich fand es sehr, sehr, sehr gelungen. Maxime Pascal, der junge Dirigent mit seinem Ensemble Le Balcon, er ist ja der Mastermind an einer zyklischen Gesamtaufführung dieses Lichtzykluses. Eben allen 7 Stücke sollen entstehen. Es war jetzt die 4. Aufführung, der 4. Teil. Wir haben gehört, die Maîtrise de Notre-Dame, also der Kinderchor aus Notre-Dame, der hier im Kinderkampf auch vokal und gestisch miteinander und gegeneinander kämpft. Es gab eine insgesamt wahnsinnig gute Besetzung. Man kann noch herausnehmen die Musiker Sarah Kim und Hagara Tobo am Synthibird. Das ist ein doppelköpfiger Synthesizer. Und Antoine H.L. Kessel etwa als Ludon, den fand ich wirklich fantastisch. Das ist eben diese Lucifer-Verkörperung. Und insgesamt, Sie haben es erwähnt, die Live-Elektronik geht komplett durch alle Szenen. Das ist in dieser Oper ganz besonders, dass also ununterbrochen eine elektronische Stimme mit dabei ist.
Ganz kurz noch, Herr Fuchs, 4 Lichtteile hat der Leiter, der musikalische Leiter Maxim Pascal und sein Ensemble bisher realisiert. Wie geht's nun weiter?
Die nächsten 3 Teile kommen in den nächsten Jahren mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und dann leuchtet ganz fern am Horizont eine eventuell Gesamtaufführung aller 7 Teile. Wenn das wirklich kommt, muss ich sagen, es ist ein absolutes Armutszeugnis für den deutschsprachigen Opernbetrieb, wo diese Opern praktisch keine Rolle spielen, dass erst die Franzosen kommen müssen, um unseren Stockhausen Anführungszeichen aufzuführen. Noch dazu durchaus auch eigen und ein bisschen von seinen Vorgaben weggehend. Das finde ich in einem Wort ein bisschen krass.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere von Karl-Heinz Stockhausens Freitag aus Licht an der Oper Lille. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Letztes Jahr sollte das eigentlich größer zelebriert werden, als es Corona dann zugelassen hat. 1933 lebten rund 560.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Heute sind es etwa 91.000. Jüdisches Leben ist in Großstädten zwar sichtbar, aber wer weiß schon mehr über Schabbat, Pessach oder koscheres Essen oder überhaupt über die jüdische Kultur. Zu den wichtigsten jüdischen Gemeinden Europas vor 1933 gehörte Frankfurt. Hier kam 1848 mit der Paulskirchenverfassung auch die jüdische Emanzipation einen großen Schritt nach vorne. Eine internationale Konferenz an der Goethe-Universität beschäftigt sich von heute bis Dienstag mit der Geschichte des jüdischen Frankfurts in der NS-Zeit und nach 1945. Zu den Organisatoren gehört der Historiker Stefan Vogt, Forschungskoordinator des Projekts Synagogengedenkbuch Hessen. Ich habe ihn gefragt, was wir aus der Geschichte der Jüdinnen und Juden in Frankfurt lernen können.
Sehr vieles eigentlich. Ich denke, das Wichtigste, was im Kontext der Konferenz zur Sprache kommt, ist die Diskrepanz oder die Spannung zwischen einerseits eben der Tatsache, dass Frankfurt so ein Zentrum des jüdischen Lebens war, aber dass eben die Zerstörung dieses jüdischen Frankfurts eben in Frankfurt eben genauso brutal und genauso umfassend stattgefunden hat während des Nationalsozialismus wie anderswo auch, sodass wir auch die, sozusagen das Wiederentstehen jüdischen Lebens in Deutschland und auch in Frankfurt selbst, sagen, immer nur vor diesem doppelten Hintergrund verstehen können. Einerseits eben der Bedeutung, die jüdische Geschichte und Juden und Juden auch in Personen für die Gesellschaft, für die Politik, für die Wirtschaft, für die Kultur Frankfurts und insgesamt auch Europas und Deutschlands gespielt haben. Einerseits aber eben auch die Zerstörung dieser Erbschaft durch den Nationalsozialismus, die fast vollständige Zerstörung immer ein wichtiger Hintergrund des Wiederaufbaus ist. Insofern muss man auch immer verstehen, dass die jüdische Gemeinde, die sich nach 1945 in Deutschland und in Frankfurt wieder gebildet hat, eben nicht sozusagen die unmittelbare Fortsetzung der jüdischen Gemeinden vor 1933 und vor 1945 dargestellt haben, sondern zum großen Teil durch Displaced Persons, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung in Deutschland geblieben sind, aufgebaut worden sind. Insofern haben wir immer eine sehr ambivalente Verhältnis zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, aber eben auch eins, was nicht vergessen werden darf.
Der Schriftsteller Manfred Flügge hat über Wien nach der Annexion durch die Nationalsozialisten gesagt, die Stadt habe keine Seele mehr gehabt, weil eben das kulturelle und intellektuelle Leben ohne die jüdische Bevölkerung einbrach. Wie sah das in Frankfurt aus? Kann man das vergleichen?
Das kann man sicherlich vergleichen. Also auch in Frankfurt spielten jüdische Intellektuelle, jüdische Künstler, jüdische Kulturschaffende eine ganz zentrale Rolle für das städtische Leben bis 1933, die zum Beispiel zentral am Aufbau der Goethe-Universität beteiligt waren, die auch bis heute ganz wichtige Namen beinhaltet. Denken wir an Max Horkheimer, denken wir an Martin Buber, denken wir an Abraham Geiger im 19. Jahrhundert, also alles Intellektuelle, die weit über den jüdischen Kontext hinaus Bedeutung und Strahlkraft entfaltet haben und eben auch die intellektuelle Szene, intellektuelle Atmosphäre und die kulturelle Atmosphäre in Frankfurt entscheidend geprägt haben und deren Verfolgung, Vertreibung und zum Teil Ermordung eben auch dieses kulturelle Leben dann zum Erliegen gebracht hat. Im Zusammenhang natürlich mit dem gesamten Umbau der Kultur im nationalsozialistischen Sinne, wo ja eben auch sogenannte jüdische Inhalte verfolgt worden sind. Also alles, was mit Liberalität, mit Freiheit, mit Sozialismus zu tun hatte, wurde ja als jüdisch gebrandmarkt.
Nach dem Krieg haben ja die Amerikaner doch auch aktiv dazu beigetragen, wieder eine jüdische Gemeinde in Frankfurt zu etablieren. Wie konnte denn überhaupt ein Verhältnis von Jüdinnen und Juden, die überlebt hatten, zu Deutschen gelingen?
Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Problem gewesen, denn es wäre ohne die Präsenz der amerikanischen Besatzungsmacht schlicht nicht denkbar gewesen, dass sich wieder eine jüdische Gemeinde etablieren könnte in Frankfurt. Es wurde eben auch unter der Schutzherrschaft der Besatzungsmacht durchgeführt und es dauerte relativ lange, bis diese jüdische Gemeinde wieder sozusagen einen akzeptierten, so muss man sagen, Ort in der Stadtgesellschaft bekommen hat. Man kann eigentlich sagen, dass das erst in den letzten Jahrzehnten der Fall ist, wenn wir uns daran erinnern, wie beispielsweise noch in den 80er Jahren im Kontext der sogenannten Börneplatz-Kontroverse jüdisches Erbe, nämlich in diesem Fall die Reste der Judengasse, des ehemaligen Ghettos, von der Stadt eigentlich einfach plattplaniert werden sollten und nur deswegen erhalten wurden, weil es eben öffentlichen Widerstand zum Teil eben auch aus der jüdischen Gemeinde Frankfurts herausgegeben hat.
Wir wissen, dass in Hessen der Rechtsextremismus sehr groß ist, also mit den NSU-Attentaten, mit den Attentaten von Hanau. Wie groß ist das Problem eigentlich in Bezug auf Antisemitismus?
Ich denke, es ist durchaus ein sehr großes Problem. Wir haben ja gesehen, auch nicht nur durch die sozusagen den medienpräsenten Ereignisse, sondern auch, wenn wir uns Umfragen anschauen, dass antisemitische Vorstellungen einfach weiterhin sehr präsent sind in der Gesellschaft und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, sodass es also in keiner Weise ad acta gelegt werden kann, sondern es in Zukunft absolut notwendig ist, einerseits die Erinnerung an die antisemitischen Verbrechen, die in Deutschland stattgefunden haben und von Deutschen begangen worden sind, wachzuhalten, andererseits aber eben auch die gegenwärtigen Formen von Antisemitismus offen zu benennen und anzusprechen und auch vor allen Dingen in der öffentlichen Bildungsarbeit zu thematisieren. Und ich denke, dass auch die Konferenz, die sich jetzt nicht nur an Fachpublikum richtet, sondern auch an die allgemeine Öffentlichkeit, vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Stefan Vogt, Forschungskoordinator des Projekts Synagogengedenkbuch Hessen über die Konferenz Das jüdische Frankfurt, die am Dienstag endet. Einen Tag vor dem 9. November, diesem schwierigen Gedenktag, denn der 9. November steht sowohl für den Tag des Mauerfalls als auch für die Pogromnacht des 9. November 1938, in der mehrere hundert Jüdinnen und Juden getötet wurden. Zehntausende wurden in Konzentrationslager deportiert. Auch nach Dachau, wo bis zum 29. April 1945 mehr als 41.000 Menschen umgebracht wurden. Das Morden im KZ Dachau und die Frage, wie wir an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnern, ist Thema des Theaterstücks Der Bus nach Dachau des niederländischen Kollektivs De Warme Winkel. Elisabeth Luft hat sich die Premiere am Schauspielhaus in Bochum angeschaut.
Als das Konzentrationslager Dachau befreit wird, werden die Häftlinge von ihren Heimatländern abgeholt, nach Hause gebracht. Nur aus den Niederlanden kommt niemand. Erst Tage später gelingt es einigen der Insassen, mit einem Bus in die Niederlande zu fahren. Dort müssen sie in Quarantäne, werden von der Polizei befragt. Wart Wemhoff ist 10 Jahre alt, als sein Vater Anfang der 90er Jahre ein Drehbuch über diesen Teil der niederländischen Geschichte schreibt. Darin nimmt er den umgekehrten Weg, lässt die ehemaligen KZ-Häftlinge mit einem Bus zur Gedenkstätte nach Dachau fahren. Verfilmt wird das Drehbuch jedoch nie. Erst jetzt, 30 Jahre später, bringt sein Sohn die Dreharbeiten auf die Bochumer Bühne, so wie sie hätten stattfinden können. Ein riesiger Holzkasten dient als Kulisse. Darin dreckige Schlafnischen, Holzbetten. Ein Filmset im Jahr 1993. Der Regisseur und seine SchauspielerInnen probieren Szenen.
Kill the mic, Fabio.
Sie versuchen, den Besuch der ehemaligen KZ-Häftlinge in der Gedenkstätte zu zeigen. Dabei zuschauen können wir nur durch die Linse der Kamerafrau, deren Bilder außen auf den Holzkasten projiziert werden. Aus dem Inneren hören wir Keuchen und schmerzverzerrtes Wimmern, weil auch die Albträume und Flashbacks der ehemaligen Häftlinge eingefangen werden sollen.
Also, du sitzt auf der Toilette, alleine. Und du bist schon froh, diesen Moment für dich alleine zu haben. Im Lager bist du nie alleine. Nie. Und weil das so unglaublich weh tut, versuchst du nur einmal alle zwei Tage hierher zu kommen. Weil das die heiße Scheiße so weh tut. Am Arsch. Am Schließmuskel. Wenn du fertig bist, wenn du richtig, richtig leer bist und die Ruhe langsam im Arsch zurückkehrt, dann weißt du schon, dass du noch ein Mensch bist.
Kalt läuft es einem den Rücken hinunter. Man spürt, wie schwer sich die Figuren am Filmset damit tun, die Rückkehr der ehemaligen KZ-Häftlinge nach Dachau nachzuspielen. Immer wieder scheitern sie. Dabei schweben Fragen über Fragen im Raum. Wie das Lager darstellen? Kann das überhaupt gelingen? Und welche Bilder benutzen wir?
Wenn zukünftige Generationen über den Holocaust reden, dann reden sie eigentlich über Schindlers Liste.
Der Holocaust. Ein guter Deutscher.
Das ist bestimmt die beste Film, die beste Holocaust-Film, den ich je gesehen habe.
Ah, Stanley Kubrick hat gesagt, warum ist Schindlers Liste ein Film über den Holocaust? Es ist ein Film über Erfolg. 6 Millionen Menschen wurden ermordet. In Schindlers Liste werden 600 gerettet.
Als die DarstellerInnen in den Baracken mit Hilfe eines Kamerafilters plötzlich zu Comicfiguren werden, stockt einem der Atem. Darf man das? Dabei bleibt der Abend offen. Es gibt kein Ergebnis, kein Patentrezept für zeitgemäßes Erinnern. Vielmehr ist es ein Versuch, eine neue Begegnung mit diesem Zivilisationsbruch.
Aber will man das denn überhaupt? Also die ganze Qual allen Generationen weitergeben, die ganze Erbsünde immer weitergeben?
Eine Frage, die immer mitschwingt. Die Kulisse des Filmdrehs und der Blick durch die Kamera betonen den Abstand, den junge Generationen zu diesem Teil der Geschichte haben. Geboren 1990 oder 2010, diejenigen, die niemanden mehr kennen, der noch aus eigener Erfahrung erzählen kann. Mit feinsinnigem, aber knallhartem Humor findet das Kollektiv um Vincent Riedfeld und Ward Wemhoff Bilder, die in ihrer Unsicherheit genau richtig erscheinen. Sie zeigen, dass nicht vergessen werden darf, wir nicht fertig sind mit dem Erinnern, aber dass wir es jetzt gemeinsam tun müssen, als Menschheit, weniger als Nationen. Wie? Das gilt es auszuprobieren, mit Mut. De Warme Winkel und die SchauspielerInnen des Bochumer Ensembles machen es vor.
Das Stück Der Bus nach Dachau am Schauspielhaus Bochum, Elisabeth Luft berichtete von der Premiere. Der Schauspieler Lars Eidinger ist in Deutschland sowohl im Theater als auch im Film omnipräsent, ein Everybody's Darling. Und jetzt ist auch noch New York vernarrt in ihn, jedenfalls wenn man der New York Times glaubt, die ihn als den größten Shakespeare-Darsteller rühmt, von dem die Amerikaner noch nie gehört hätten. Denn Eidinger ist mit der schon legendären Hamlet-Produktion der Berliner Schaubühne zu Gast in New York gewesen. Antje Passenheim über durchaus drastische Theaterabende in Brooklyn.
Which motherfucker stole my flow? Eins. Ich leck dich rund.
Ein Prinz, der ständig Dreck futtert und die derbe Sprache liebt.
Ehrlich, ja?
Auf der Bühne wird geraucht, getrunken, viel gespuckt und ausgezogen. Schüsse, Sex, die Berliner Schaubühne mutet dem Publikum in der Brooklyn Academy of Music so einiges zu, was sonst im US-Alltag zumindest oberflächlich tabu ist. Lange hat Thomas Ostermeier auf diesen Moment gewartet. Das sei etwas Besonderes für ihn und das Ensemble, sagt der Berliner Intendant. Schließlich gäbe es viele Bezugspunkte zu New York und zu den Themen des Landes.
Es ist ein Stück, was die Geschichte erzählt von einer ohnmächtigen Jugend. Es ist einfach der junge Hamlet, der ohnmächtig gegenüber dem Unrecht seiner Elterngeneration steht, der das Gefühl hat, da läuft was falsch, kann es nicht genau benennen, was es ist.
Hamlet ist unfähig, das Unrecht, das seinem Vater angetan wurde, zu rächen. Er begreift, dass seine Mutter in diesen Mord mitverwickelt war.
Man kann, glaube ich, so eine Parallele setzen, so eines Ohnmachtsgefühls in einem faulen Staat, was Hamlet hat, und die Machtlosigkeit und das Zögern, das Zaudern, die Angst, die Dinge in die Hand zu nehmen und eine politische Aktion dagegen zu machen. Zu Recht auch dieses Zögern und diese Angst.
Sein oder nicht sein.
Einen größeren Kontrast zu dem Hamlet, der gerade in der Metropolitan Opera lief, gibt es nicht. Aus dem klassischen Melancholiker wird mit Lars Eidinger ein durchgeknallter Prinz mit fettigem Haar in rosafarbenem Hawaii-Hemd. Aus dem Shakespeare-Schauspiel wird Aktionstheater mit Slapstick und Punk.
Was erstaunlich war bei der Premiere, ist, dass die Zuschauer von Anfang an alle Anspielungen verstanden haben und auch verstanden haben, dass das was ganz anderes ist, ein ganz anderer Hamlet.
Und das, obwohl das Ensemble um Eidinger und Jenny König auf Deutsch spielt. Auf einem Schriftband läuft die Übersetzung. Das sei beim Publikum auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.
Und die haben manchmal intelligenter gelacht als das ein oder andere Publikum in Europa zum Beispiel.
Es war richtig cool. Ich habe nicht so viel verstanden, weil mein Deutsch ist nicht perfekt, aber es war neu. Weißt du, was ich meine? Es war interessant. So many different stories in one, you know?
I think the American audience can handle it.
Ich denke, das amerikanische Publikum kommt damit klar. Das hier beweist es doch.
This is a story that can be told.
Diese Geschichte ist schon so oft so unterschiedlich aufgeführt worden, aber sie schmerzt immer wieder aufs Neue.
Still hurts just as much.
I think this is the most interesting.
Das ist die interessanteste und provokativste Hamlet-Vorstellung, die ich jemals gesehen habe.
That I've ever seen.
Das Stück wird sich auch wieder etwas aus New York mit nach Berlin nehmen, betont Intendant Ostermeier. Internationale Gastspiele seien immer eine gegenseitige Befruchtung. Doch durch den Sparkurs im Kulturtopf der Bundesregierung seien viele Aufführungen bedroht.
Das Auswärtige Amt, was für die Goethe-Institute zuständig ist, hat viele Millionen gekürzt. Jetzt in diesen zurückliegenden Monaten. Die Goethe-Institute hängen am Tropf des Auswärtigen Amts und es geht ihnen sehr schlecht.
Hamlets geplante Indientour in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut wurde wegen der Kürzung gerade gestrichen.
Das finde ich in der derzeitigen Situation das total falsche Zeichen, dass die deutsche Regierung die Gelder fürs Goethe-Institut kürzen, weil das ist unsere einzige Chance, im Kontakt zu bleiben über politischen Austausch und Diplomatie hinaus und etwas zu geben und auf einer anderen Ebene zu kommunizieren.
Come back and bring more work from the Schaubühne New York.
Antje Passenheim über Lars Eidinger als Hamlet, ein Gastspiel der Schaubühne Berlin in New York. Der Schriftsteller Jan Faktor hat heute in Braunschweig den Wilhelm-Raabe-Preis bekommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk haben Jan Faktor damit für seinen autobiografischen Roman Trottel geehrt. Jan Faktor bringt das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren, begründete die Jury ihre Entscheidung. Aus Laudator brachte der österreichische Literaturkritiker Paul Jandl im kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters seine Einschätzung des Werks so auf den Punkt.
Das bildungsbürgerliche Ideal der intellektuellen Selbstoptimierung, das die Literatur sonst gerne feiert, Stichwort Entwicklungsroman, scheint mit diesem Titel gefühltermaßen in Konkurrenz zu stehen. Will man einen Roman über jemand lesen, der womöglich nicht alle Tassen im Schrank hat? Schlimmer noch, will man einen Roman von einem Autor lesen, der womöglich nicht alle Tassen im Schrank hat? Die erste Frage kann man bejahen. Ja, man will. Man will das unbedingt lesen. Auf die zweite Frage ist zu antworten, der Roman Trottel ist eines der klügsten Bücher, die je über das Thema Trottel geschrieben wurden.
Mit Trottel hat Jan Faktor sein autobiografisches Schreibprojekt fortgesetzt. Hatte er 2010 seine Kindheit und Jugend in der Tschechoslowakei beschrieben, so erzählt er nun vom Leben eines jungen Mannes, der Ende der 70er Jahre der Liebe wegen in die DDR kommt. Ein Roman, in dem sich Jan Faktor auch mit dem Suizid seines Sohnes im Jahr 2012 auseinandersetzt. Er selbst erklärte dazu in seiner Dankesrede heute:
Natürlich ist mein Trottel so etwas wie ein heiteres Buch. In mir sieht es aber anders aus. Sonst wäre mein Buch sicher größtenteils nur albern und wäre nicht parallel zum apokalyptischen Härtegehämmer von Rammstein entstanden.
Der Raabe-Preis erinnert an den gesellschaftskritischen Schriftsteller Wilhelm Raabe, der 1910 in Braunschweig gestorben ist. Schon mit 9 Jahren hat er sein erstes Album aufgenommen und Hits wie Crush on You machten ihn weltbekannt. Der ehemalige Teenie-Star Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Er wurde tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Carter war ein Kinderstar mit regelmäßigen Fernsehauftritten. Auch mit den Backstreet Boys seines älteren Bruders Nick Carter ging er auf Tournee. Privat machte er viele Negativschlagzeilen wegen Drogenbesitzes.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Die Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.